Dann kam die Osterwoche. Das Wetter war herrlich. Meine Mutter machte sich in ihrer Küche zu schaffen. Die Synagogen waren geschlossen worden, sodass man in Privathäusern zusammenkam. Man durfte die Deutschen doch nicht herausfordern. Somit wurde praktisch jede Wohnung eines Rabbiners zu einem Ort des Gebets. Man trank, man aß, man sang. Die Bibel verlangte, wir sollten uns während der 8 Festtage freuen und fröhlich sein. Aber das Herz war nicht dabei. Das Herz schlug seit einigen Tagen heftiger. Man wünschte, das Fest möge zu Ende gehen, damit man nicht gezwungen war, diese Komödie zu spielen. Am 7. Ostertag ging der Vorhang auf. Die Deutschen nahmen die Oberhäupter der jüdischen Gemeinde fest. Von diesem Augenblick an lief alles blitzschnell ab. Das Rennen zum Tode hatte begonnen. Erste Maßnahme. Die Juden durften bei Todesstrafe 3 Tage lang nicht das Haus verlassen. Küster Mosche kam angerannt und schrie meinem Vater ins Gesicht, ich habe euch gewarnt! Und ohne eine Antwort abzuwarten, entschwand er. Am selben Tag drang die ungarische Polizei in alle jüdischen Häuser der Stadt ein. Ein Jude hatte nicht mehr das Recht, Gold, Juwelen und Wertsachen zu besitzen. Alles musste bei Todesstrafe den Behörden abgeliefert werden. Mein Vater stieg in den Keller und grub unsere Ersparnisse ein. Im Hause ging meine Mutter ihren Beschäftigungen nach und hielt nur manchmal inne, um uns schweigend anzublicken. Nach Ablauf der 3 Tage wurde eine neue Verordnung bekannt gegeben. Jeder Jude musste den gelben Stern tragen. Honoratioren der Gemeinde suchten meinen Vater auf, der gute Beziehungen zu den höheren Stellen der ungarischen Polizei unterhielt, um seine Meinung über die Lage zu hören. Mein Vater sah die Lage nicht allzu düster an. Vielleicht wollte er die anderen auch nicht entmutigen und ihnen nicht noch mehr wehtun. Der gelbe Stern? Na und? Man stirbt doch nicht davon. Armer Vater, woran bist du dann gestorben? Aber schon wurden neue Bestimmungen an den Häusern angeschlagen. Es wurde uns untersagt, Gaststätten und Cafés zu besuchen, in der Eisenbahn zu fahren, in die Synagoge zu gehen und nach 18 Uhr auf der Straße zu zeigen. Dann kam das Ghetto. 2 Ghettos wurden in Sziget errichtet. Ein großes, mitten in der Stadt, umfasste 4 Straßen. Ein zweites, kleineres, erstreckte sich über mehrere Gassen der Vorstadt. Die Straße, in der wir wohnten, die Schlangenstraße, befand sich im Umkreis der ersten. Wir blieben somit in unserem Hause wohnen. Da es aber ein Eckhaus war, mussten die nach der Straße gehenden Fenster zugenagelt werden. Wir überließen ein paar Zimmer Verwandten, die aus ihren Wohnungen vertrieben worden waren. Langsam renkte sich das Leben wieder ein. Der Stacheldraht, der uns wie eine Mauer umschloss, flößte uns keine ernstliche Angst ein. Wir fühlten uns sogar ganz wohl. Wir waren ja unter uns. Eine kleine jüdische Republik. Man rief einen jüdischen Verwaltungsrat ins Leben, eine jüdische Polizei, eine soziale Hilfsstelle, einen Arbeitsausschuss, ein Gesundheitsamt, mithin einen gesamten Regierungsapparat. Alle staunten. Von jetzt ab würden wir nicht mehr den feindseligen Gesichtern, nicht mehr den hasserfüllten Blicken ausgesetzt sein. Furcht und Angst waren ausgestanden und vorbei. Wir lebten unter Juden, unter Brüdern. Natürlich gab es immer wieder peinliche Augenblicke. Jeden Tag holten die deutschen Männer zur Verladung von Kohle auf ihre Militärtransportzüge. Für diese Arbeit gab es wenige Freiwillige. Aber abgesehen davon war die Atmosphäre friedlich und beruhigend. Allgemein wurde angenommen, dass wir bis zum Kriegsende, bis zum Einmarsch der Roten Armee im Ghetto bleiben würden. Dann würde das alte Leben wieder einkehren. Somit herrschte weder der Deutsche noch der Jude im Ghetto, sondern die Illusion. Am Samstag vor Pfingsten schlenderten die Menschen unter dem Frühlingshimmel sorglos durch die bevölkerten Straßen. Man plauderte fröhlich. Die Kinder spielten mit Haselnüssen auf dem Gehsteig. In Esra Maliks Garten versuchte ich mit einigen Kameraden eine Stelle im Talmud zu ergründen. Die Nacht brach ein. Im Hof unseres Hauses waren etwa 20 Personen versammelt, denen mein Vater Geschichten erzählte und seine Meinung über die Lage auseinandersetzte. Er war ein guter Erzähler. Plötzlich ging die Tür zum Hof einen Spalt auf und Stern, ein alter Kaufmann, der Polizist geworden war, trat ein und rief meinen Vater zur Seite. Trotz der einfallenden Dunkelheit sah ich ihn erbleichen. Was gibt's? Wollte man wissen. Ich weiß es nicht. Man hat mich zu einer außerordentlichen Versammlung gerufen. Es muss etwas vorgehen. Die schöne Geschichte, die er gerade erzählte, blieb unbeendet. Ich gehe sofort hin, sagte mein Vater stattdessen. Ich komme so rasch wie möglich zurück. Ihr sollt alles erfahren. Wartet hier. Man machte sich auf stundenlanges Warten gefasst. Der Hof wurde zum Vorzimmer eines Operationssaals. Man wartete nur darauf, dass die Türe wieder aufgehen und der Himmel sich aufklären würde. Durch das Gerücht, misstrauisch gemacht, gesellten sich weitere Nachbarn zu uns. Man schaute auf die Uhr. Die Zeit verstrich im Schneckentempo. Was mochte eine so lange Sitzung bedeuten? Mir schwand nichts Gutes, meinte meine Mutter. Heute Nachmittag habe ich neue Gesichter im Ghetto gesehen. Zwei deutsche Offiziere, ich glaube von der Gestapo. Seit wir hier sind, hat sich noch kein einziger Offizier gezeigt. Es ging auf Mitternacht. Kein Mensch verspürte Lust, zu Bett zu gehen. Der eine oder andere eilte auf einen Sprung zu sich hinüber, um nach dem Rechten zu sehen. Andere gingen endgültig heim, baten jedoch, benachrichtigt zu werden, sobald mein Vater zurück sei. Endlich ging die Tür auf und er erschien. Bleich. Sofort wurde er umringt. Erzählen Sie, sagen Sie, was los ist, sagen Sie irgendetwas. Man war in diesem Augenblick nur darauf aus, ein Wort der Zuversicht, der Beschwichtigung zu vernehmen, zu hören, die Versammlung sei wie üblich, alltäglich verlaufen, es seien nur Fragen sozialer und sanitärer Art besprochen worden. Man brauchte jedoch nur das verstörte Gesicht meines Vaters zu sehen, um eines Besseren belehrt zu werden. Eine furchtbare Nachricht, verkündete er schließlich. Die Deportation. Das Ghetto sollte aufgelöst werden. Die Verschickung sollte schon am nächsten Tag an straßenweise vor sich gehen.